Ich habe schon einen Flug früher bekommen, sagte sie und stellte den Kitsch und sein Bierglas auf das Sofa. Dann warf sie sich ihm entgegen. Sie schlang die Arme um ihn und sagte mit einem lüsternen Grinsen, »Ich habe darauf bestanden.« Sein Lächeln sah tatsächlich richtig glücklich aus. Es war ein Reflex. »Und wie hätten Sie Nein sagen können, richtig?«
»Genau«,
sagte Laura. Sie küsste ihn wild und hungrig, mit einer Leidenschaft, von der er sicher war, dass sie ihn verschlingen würde, wenn er jetzt keinen Rückzieher machte. Er tat es nicht und gab sich dem Moment hin. Sein Zögern schien für ihn offensichtlich gewesen zu sein, und er erwartete jede Sekunde die Frage, ob ihn etwas beschäftige. Stattdessen drehte sich Laura als erste weg, vollführte eine kleine Pirouette und lachte.
»Ich habe jede Menge süße kleine Geschäfte gesehen, als ich hier angekommen bin«, sagte sie. »Auch Restaurants. Wollen wir essen gehen?«
»Ich bin eigentlich nicht wirklich hungrig«, sagte er mit erneut einsetzender Melancholie, obwohl sein Bewusstsein alles dafür tat, sie zu unterdrücken.
»Schnell, ruf die Sicherheit«, rief sie. »Jemand muss deinen Magen gestohlen haben. Du bist sonst immer hungrig.«
Sie zuckte mit den Achseln.
»Dann später, wann immer du möchtest.«
Sie begann damit, durch den Raum zu gehen und alle ihre kleinen Einkäufe zu platzieren und zu ordnen, drängte dabei mehr und mehr die Dinge in den Hintergrund, mit denen er bislang die Regale und Tische in seinem Wohnzimmer verziert hatte. Es war, als ob er plötzlich nicht mehr in dem Apartment existierte, das er vorher für mehr als 3 Monate alleine bewohnt hatte.
»Du hast es dir ja richtig gemütlich gemacht«, sagte sie.
Während sie sein Leben weiterhin umstellte und verdrängte, plauderte sie weiter.
»Wie ich dich kenne, hast du schon deine tägliche Routine gefunden, oder? Früh aufstehen, einige Bahnen schwimmen und danach an einem obskuren Ort einen Kaffee con Leche trinken gehen, dann den ganzen Tag mit Menschen sprechen und versuchen, deinen Redakteur dazu zu kriegen, die Spesenrechnung zu übernehmen.«
Sie hörte für einen Moment damit auf, seine Dinge durcheinander zu bringen, und warf ihm einen spielerischen Blick zu.
»Hab ich recht?«
»Schätze schon«, antwortete er mit einem zögerlichen Lächeln. Es hörte sich so an, als sei er ein fürchterlicher Langweiler, der, obwohl er die letzten 4 Monate von ihr getrennt gewesen war, absolut schal und vorhersehbar war. Das Geheimnisvolle, das alles Neue mit sich brachte, war tatsächlich schon lange aus ihrer Beziehung verschwunden. Er nahm es ihr ein wenig übel, dass sie ihn so gut kannte, und er hasste es, dass sie einfach so den genauen Ablauf seines Lebens auf der Station erraten hatte, ohne auch nur eine Frage gestellt zu haben. Dann kam ihm Oriana in den Sinn, und er genoss den bittersüßen Geschmack von selbstgefälliger Revanche. Ohne es zu wollen, hatte er sich seinen schlecht gelaunten Gedanken hingegeben. Lauras besorgter Tonfall holte ihn wieder zurück.
»Stimmt was nicht? Bist du traurig?«
»Ja, tatsächlich ein wenig«, erwiderte er, obwohl er wusste, was sie als nächstes wissen wollte, sprach er nicht weiter, sondern zog es vor, sie fragen zu lassen.
»Worum geht es, Liebling?«
»Die Bombay«, sagte er. »Ich habe gerade eine Gedenkschrift verfasst, voll mit Geschichten von Leuten, die Familie oder Freunde verloren haben. Ich habe daran gearbeitet, seit die Nachricht reingekommen ist. Ich schätze, das ist mir unter die Haut gegangen.«
»Objektivität war niemals deine starke Seite, oder?«
Sie kam ihm ganz nah und fuhr mit den Fingerspitzen durch sein Haar.
»Du lässt dich immer zu sehr auf deine Geschichten ein und kommst da nicht mehr davon weg.«
»Ja«, sagte er, seine Stimme kaum mehr als ein leiser Atemstoß. »Du kennst mich eben.« Er hielt seine Augen geschlossen, als seien sie magnetisch versiegelt. Etwas in ihm wollte jetzt absolut nicht in Lauras Augen schauen. Er schluckte hart. »Ich habe mich zu sehr darauf eingelassen. Darum tut es so weh.« Cyprin und Quinn waren allein im unbeleuchteten Lagerraum der Rosinante. Sie händigte ihm eine handflächengroße Datenkarte aus.
»Bringen Sie das in das Apartment 2842 im Wohnturm«, sagte sie. »Legen Sie es in ein Versteck, das man gut beschreiben kann, und dann schicken Sie eine anonyme Botschaft mit Anweisungen, wie man es finden kann, an Tim Pennington.«
Quinn hielt die Datenkarte zwischen seinem Daumen und seinem Zeigefinger. Er betrachtete sie argwöhnisch. »Warum?« Eine jahrzehntealte Erinnerung an das stumpfe Ende einer Lirpa, das an ihren Kiefer prallt, ließ ihren Tonfall aggressiv werden.
»Was haben Sie gesagt?«
»Das ist nicht das, wofür Sie mich angeworben haben«, sagte er. »Sie sagten, Sie brauchen mich, um auf Planeten zu gehen, auf die Sie nicht gehen können. Sie sagten nichts davon, dass ich Ihr Botenjunge bin.«
»Ich sagte, Ich würde Kontakt mit Ihnen aufnehmen, wenn ich Sie brauchen kann.
Was soll denn das? Ist das ein Witz? Verstecken Sie eine Datenkarte? Schreiben Sie einen anonymen Hinweis? Sie könnten das alles bequem selbst erledigen.
Ja, das könnte ich. Sie unterdrückte Stans Katra, die ihr die Erinnerung an ihren eigenen Ellbogen und wie er sein Nasenbein zertrümmert aufdrängen wollte, während sie darauf wartete, dass Quinn die eigentliche Botschaft ihrer Aussage verstand.
Sie zwingen mich, das zu tun, nur um zu beweisen, dass Sie es können.
Korrekt.
Sie zeigen mir, wer hier der Boss ist.
Sie hob eine Augenbraue. In der Tat.
Er gab ihr die Datenkarte zurück. Was, wenn ich Nein sage?
Dann werde ich das nächste Mal die angeheuerten Killer ihre Arbeit machen lassen.
Er nahm die Karte und steckte sie in seine Manteltasche. Ah ja, wohin haben Sie gesagt, soll ich das Ding bringen?
Pennington konnte nicht schlafen.
Laura befand sich neben ihm im Tiefschlaf und belegte mehr als 2/3 ihres Bettes. Nach ihrer langen Trennung hatte sie ein Nein nicht akzeptiert, als sie über ihn hergefallen war. Pennington hatte sich fürchterlich wohl gefühlt, wie eine Person, deren Zwischenmahlzeiten den Appetit auf den Hauptgang ruiniert hatten. Dennoch hatte er so getan, als ob, und sie auf all die von ihr bevorzugten Arten erfreut. Seine Leidenschaft ließ ihn zwar im Stich, aber die Erinnerungen seiner Muskeln hatten sich als richtig herausgestellt. Das war vor 2 Stunden. Die Decke wurde vom Licht gesprenkelt, das von den Ästen der Bäume außerhalb des Schlafzimmerfensters hereingelassen wurde. Er hatte die altmodisch aussehenden Natriumlampen, die die Fontanaauen umringten, immer schön gefunden, und heute Nacht vermischte sich ihr düsteres, orangenes Glühen mit den Schatten der Bäume und ähnelte einem goldenen Tarnmuster. Er rollte auf seine linke Seite, weg von Laura. Langsam und behutsam durchwühlte er sein Kissen, auf der Suche nach einer kühleren Stelle. Er nahm einen tiefen Atemzug, kurz fühlte es sich gut an, aber am Ende war er genauso wach wie vorher. Es war 03:38, eine Zeit, von der sein Vater immer behauptet hatte, dass sie nicht so real wie andere Tageszeiten war, sondern eine Art schwammige, düstere Trägheit zwischen der späten Nacht und der Morgendämmerung, wie eine Art Niemandsland für die Seele. Es wurde später und später, und schließlich ertappte sich Pennington dabei, wie er im Geiste Spuren nachging und Artikel entwarf. Diskret blinkte sein Pager geräuschlos in einem schwachen grünen Licht und zeigte das Eintreffen einer neuen Nachricht an. Dankbar für jede Entschuldigung aufzustehen, nahm er das kleine Gerät an sich, schwang sich aus dem Bett und stahl sich ins Wohnzimmer, wo er schwer ausatmend auf das Sofa fiel und die eingegangene Nachricht auf dem Pager überprüfte. »Keine Absender-ID«, bemerkte er. »Seltsam. Anonyme Nachrichten waren über den Service, den er nutzte, nicht schwer zu versenden, aber nur wenige seriöse Quellen nutzten diese Möglichkeit. Eine Information war gut und schön, aber es war generell nicht sicher, anonyme Quellen beim Wort zu nehmen. Sein Redakteur bestand fast immer auf 2 einander bestätigende Quellen oder eine Menge von felsenfesten Beweisen. Er öffnete die Nachricht und verstand zuerst nicht, was er da las. Zu lesen an sich war es recht einfach. Apartment 2842, hinter der Ventilationsabdeckung, im Schlafzimmer. Ohne jede Ausnahme war das der mysteriöseste Tipp, der ihm jemals gegeben worden war. Wohin soll mich das führen? Zu einer Leiche? Einem Einbruch? Er schämte sich beinahe zuzugeben, dass ihn dieses Geheimnis tatsächlich faszinierte, denn mitten in der Nacht rauszurennen, um etwas so Schwachem nachzugehen, war eigentlich absurd. Aus dem Schlafzimmer hörte er, wie Laura ein bizarres Stöhnen von sich gab. Pennington fragte sich, ob er es tatsächlich vorzog, zurückzugehen und sich bis zum falschen Sonnenaufgang neben seine Frau zu legen, oder lieber aus dem Apartment schlüpfen sollte, um zu sehen, worum es bei diesem idiotischen Tipp überhaupt ging. Er stand auf und begann, nach seinen Schuhen zu suchen. Zed ging 3 Schritte hinter Kohila, einem fleischigen taraskanischen Berufskiller. Morik Mohl hatte Kohila mit dem Gesicht nach unten in einer engen Gasse liegend gefunden, ganz in der Nähe von Quinns Lieblingsetablissement. Auf Gens Befehl hin wurde Kohila nun auf die Omari Econ eskortiert. Kohilas tapsende Schritte erschütterten die Treppe, als er die Stufen erklomm. Zed ging schnell an dem knollenäugigen Amphibiengeschöpf vorbei und führte ihn zu der Stelle zwischen den beiden schwarzen Obelisken. Gens starrte Kuhila auf seinen Beinen stehend und eindeutig schlecht gelaunt mit gerunzelter Stirn an.
»Du bist einer von Bruns Leuten.«
»Das stimmt«, sagte der Taraskaner mit einer Stimme, die aus einem Übersetzungsgerät kam, das direkt unter seiner tapirähnlichen Schnauze hing.